Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Der eigentliche ungarische Kandidat für die Europäische Kommission ist zwar ausgeschieden, aber es gibt bereits eine Nachnominierung aus Budapest. Wie das Land zum Auswahlverfahren für die EU-Kommission steht, dazu gleich mehr. Außerdem, in Istanbul werden Busreisen organisiert, um syrische Flüchtlinge in der Stadt zurück nach Syrien zu bringen. Und in Portugal ist das politisch konservative Lager zersplittert. Trotz oder vielleicht wegen der anstehenden Wahl. Alle Details dazu hören Sie im dritten Teil unserer Reportagereihe. Mit seiner möglichen neuen Chefin Ursula von der Leyen soll er schon gesprochen haben. Oliver Vahéjé, Ungarns EU-Botschafter. Vahéjé ist die neue Personalie aus Budapest für einen Sitz in der nächsten EU-Kommission. Denn den eigentlich angedachten Kandidaten aus Ungarn hatte der Rechtsausschuss des EU-Parlaments in den vergangenen Tagen ja gestoppt. Wegen finanzieller Interessenkonflikte. Das war nicht nur ein Rückschlag für Ursula von der Leyen, sondern auch für den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán. Wie Ungarn nun auf die Entwicklungen im Auswahlverfahren für die EU-Kommission blickt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Ungarn-Kenner Stefan Oswald in Wien. Herr Oswald, zunächst einmal, warum geht die ungarische Regierung davon aus, dass sie mit ihrer neuen Nominierung nun mehr Erfolg haben wird?
Naja, Viktor Orbán hatte so formuliert, er sei eben ein Technokrat, kein politischer Kandidat, sprich keiner aus dem Regierungsteam, wie ja der durchgefallene László Trócsányi, der war ja Justizminister, und damit ist Vahéjé auch keiner, der sich sozusagen die Finger hat schmutzig machen können. Bei Trócsányi war das schwierig. Ich persönlich habe mich sehr gewundert, dass der überhaupt aufgestellt wurde, denn der war verantwortlich für die Knebel der Nichtregierungsorganisation. Er war verantwortlich für dieses sehr umstrittene sogenannte Stop-Soros-Gesetzespaket und er war auch mitverantwortlich für die Affäre Gruevski. Wir erinnern uns, der ehemalige mazedonische Ministerpräsident hat ja Asyl in Budapest erhalten und das, obwohl er in seiner Heimat in Nordmazedonien wegen Korruption eigentlich schon verurteilt war. Und da haben ungarische Diplomaten Gruevski dann mit Diplomatenfahrzeugen in die ungarische Hauptstadt gebracht. Also völlig klar, Trócsányi war indiskutabel.
Was ist denn über die neue Kandidatur aus Ungarn bekannt?
Also Oliver Vahéjé, Sie haben es ja schon angesprochen, ist EU-Botschafter. Seit einigen Jahren vorher war er schon der stellvertretende Botschafter für die EU. Das heißt, er kennt sich sehr gut aus, weiß, wie EU-Institutionen ticken, hat auch vorher schon in Ungarn quasi die Harmonisierung Ungarns mit EU, also Gesetzgebungsverfahren etc. vorbereitet. Vahéjé ist 47 Jahre alt. Jurist, stammt aus Szeged in Südungarn, gilt als ausgesprochener Fachmann, also wirklich einer, der sich sehr gut auskennt, auch in diesem EU-Orbit. Aber, das sagen auch viele, er gilt auch als ausgesprochen schwierig. Ein beinharter Verhandler, ein loyaler Orbanist, einer, der immer auf Sieg spielt und auch eigene Fehler gerne mal anderen ankreidet. So hört man von ihm. Also von der Persönlichkeitsstruktur her würde ich sagen, eher ein Pitbull. Meine Einschätzung, das wird nicht einfach, den zu zähmen.
Der erste Kandidat aus Ungarn ist ausgeschieden, der neue ist in den Startlöchern. Welche Reaktionen ruft das in Ungarn hinsichtlich des Auswahlverfahrens denn hervor?
Also Viktor Orbán, der Ministerpräsident, hat ja so reagiert. Es ging ja zum Beispiel um das Thema Rechtsstaatlichkeit und so hat man auch das Aussortieren Trócsányis begründet. Da sagte Orbán, Rechtsstaatlichkeit sei eine Frage der Ehre und wenn man das Ungarn jetzt ankreide, verletze man die Ehre des Landes. Er spricht auch immer wieder davon, ein liberales Imperium, so nennt er Brüssel gerne, bekämpfen zu wollen. Also Orbán Kahn bedient hier den Opfermodus, wenn man so will, die beleidigte Leberwurst. Und interessant ist ja auch, für welches Portfolio der ungarische Kandidat, wer es jetzt auch immer wird, vorgesehen ist. Der wäre dann für Erweiterungen zuständig. Ungarn hat sich immer für eine schnelle Erweiterungsrunde auf dem Westbalkan ausgesprochen. Da kann man vermuten, dass es auch sehr eigene Interessen gibt. Ungarische Oligarchen investieren zum Beispiel in Medien, in Mazedonien, jetzt Nordmazedonien und in Slowenien und featuren eben entsprechende Kandidaten wie zum Beispiel Janez Janša in Slowenien.
Auch die eigentliche Anwärterin aus Rumänien ist hier ausgeschieden, aber neue Namen sind im Umlauf. Herr Oschwart, ganz kurz, um wen handelt es sich?
Danica, Europaparlamentarier, sitzt zum zweiten Mal im Europaparlament, früher mal Innenminister, und auch gegen ihn gab es Korruptionsermittlungen, die waren dann aber verjährt, deswegen wurden sie eingestellt. Der war schon mal im Gespräch gewesen, wurde aussortiert, warum man ihn jetzt nochmal bringt, keine Ahnung. Die zweite, Melania Gabriela Ciot, sie ist Europaministerin im Rang einer Staatssekretärin und sie ist eigentlich... Sie lehrt an der Universität Cluj-Napoca in Siebenbürgen internationale Beziehungen und auch sie kennt sich bestens aus im EU-Orbit. Also das ist, glaube ich, eher eine gute Wahl.
Sagt mein Kollege Stefan Oschwart, der für uns aus und über Ungarn berichtet. Vielen Dank nach Wien. Bundesinnenminister Horst Seehofer reist morgen nach Ankara. Mit Kollegen aus der EU wird er mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprechen. Das Thema: das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Letztere fordert mehr Geld, um die Millionen Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern zu versorgen. Derweil stünde die türkische Gesellschaft in Großstädten syrischen Flüchtlingen skeptisch gegenüber, wie Mustafa Yeneroğlu, Parlamentsabgeordneter für Erdogans Regierungspartei AKP, betont. In den Informationen am Morgen sagte er zudem,
dass eine Neiddebatte in der Türkei angestoßen ist, die die Politik natürlich auch unter Druck setzt und in dem Kontext natürlich man erwartet, dass sich Europa solidarischer zeigt.
Diese Haltung schlägt sich auch im Verhalten Istanbuler Behörden im Umgang mit syrischen Flüchtlingen nieder. Für diese organisiert die Stadt Busreisen zurück nach Syrien. Mein Kollege Gunnar Köhne hat einen solchen Transport beobachtet.
Gedränge auf dem Busbahnhof von Esenyurt. Männer mit unförmigen Kleidersäcken auf den Schultern drängeln sich vor den geöffneten Gepäckladeräumen von zwei modernen Reisebussen. Frauen streben mit Koffern und Kindern zu den Eingangstüren. Arabisch ist zu hören. Die lokale Presse ist vor Ort. Denn wieder einmal, so heißt es, sei es dem Bezirksbürgermeister von Esenyurt gelungen, hunderte syrische Flüchtlinge zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen. Per Bus geht es 1200 Kilometer zurück nach Syrien. Der Bezirk bezahlt die Rückreise. Bürgermeister Kemal Deniz Bozkurt ist persönlich zum Abschied gekommen. Wir wollen damit unseren syrischen Gästen eine sichere und kostenlose Heimreise anbieten. Sie können sich aussuchen, in welche Region sie zurückgebracht werden wollen. Unsere Landsleute haben lange Zeit Gastfreundschaft gezeigt. Es hat sich aber erwiesen, dass es zwischen uns und den Syrern zahlreiche kulturelle Unterschiede gibt. Der Bürgermeister gehört der oppositionellen sozialdemokratischen CHP an. Seine Rückführaktion findet aber die Unterstützung der Regierung. Denn auch Ankara erhöht den Druck auf die Flüchtlinge. Bis Ende Oktober sollen alle Syrer in die Städte in der Türkei zurückkehren, in denen sie registriert worden sind. Da Flüchtlinge, wenn überhaupt, nur in den Großstädten Istanbul und Ankara Arbeit und Unterstützung finden können, hat diese Anordnung für große Unruhe unter den Syrern gesorgt. Nach Angaben von Innenminister Süleyman Soylu sind bereits über 350.000 Syrer freiwillig nach Hause zurückgekehrt. Emma Sinclair-Webb, Türkei-Beauftragte der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, bezweifelt nach Gesprächen mit Betroffenen allerdings, dass deren Rückkehr tatsächlich freiwillig war. Wir fürchten, dass diese sogenannten freiwilligen Rückreisen nicht freiwillig sind, sondern dass die Menschen von der Polizei genötigt wurden, ihrer Ausreise zuzustimmen. Das wäre klar gegen das Gesetz. Und es wäre nichts anderes als die Abschiebung einer Person in ein Kriegsgebiet. Denn die meisten landen in der Provinz Idlib. Ob die Syrer von Esenyurt an diesem Tag tatsächlich freiwillig in den Bus steigen, ist nicht sicher herauszufinden. Nur einer gibt zu, dass ihn die zunehmend feindliche Stimmung in der Bevölkerung zum Einlenken gebracht habe. Ich habe in einem Laden gearbeitet. Und immer öfter kam es vor, dass mich Kunden gefragt haben, woher ich komme. Und wenn ich sagte, aus Syrien, dann sind sie ohne etwas zu kaufen wieder gegangen. Angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs und Verlusten für seine Partei bei den Kommunalwahlen im Frühjahr scheint sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Anti-Flüchtlingsstimmung zunutze machen zu wollen. Zunächst drohte er, die Schleusen für Flüchtlinge nach Europa wieder zu öffnen. In der vergangenen Woche auf der UN-Vollversammlung in New York warb Erdogan dann erneut für die Einrichtung einer Pufferzone auf der syrischen Seite der gemeinsamen Grenze, auch zur Lösung des Flüchtlingsproblems. Wir schlagen die Schaffung eines 30 Kilometer breiten und 480 Kilometer langen Friedenskorridors vor, wo unter internationaler Beteiligung 2 Millionen syrische Flüchtlinge wieder angesiedelt werden sollen. Das fände vermutlich auch den Beifall der meisten türkischen Einwohner von Esenyurt. In der Hauptgeschäftsstraße, wo es längst auch syrische Schneidereien und Falafel-Imbisse gibt, heißt es unter den türkischen Nachbarn, die Frauen und Kinder können gerne hierbleiben, aber die jungen Männer sollten nach Hause gehen und dort mitkämpfen. Wie Tayyip Erdogan gesagt hat, sie sollten gehen, sollen sich die Europäer doch um sie kümmern.
So die Meinung von türkischen Passanten dazu, ob Flüchtlinge in der Türkei nach Syrien zurückkehren sollten. Sie hörten einen Beitrag von Gunnar Kühne. Die liberal-konservative Volkspartei in Portugal, PSD, steckt im Wahltief. Das geht einerseits auf den harten Sparkurs zurück, den die Partei zur Zeit der Wirtschaftskrise im Land umgesetzt hat. Andererseits gilt die Parteiführung unter ihren eigenen Leuten als abgehoben und ideenlos. Und prominente PSD-Mitglieder gründen neue kleine Splitterparteien und die machen es der Volkspartei zusätzlich schwer. Wie es der PSD geht, das hat Thilo Wagner recherchiert, in dem Restaurant, wo das Spitzenpersonal der Partei seit Jahren essen geht.
In der Küche des Lissabonner Restaurants O Comilão brodelt auf dem Herd ein riesiger Bohneneintopf. Das sei das Leibgericht vieler konservativer Politiker, sagt Gastwirt Secundinho Cardoso, der das Lokal vor 40 Jahren aufgemacht hat. Cardoso zählt die Namen ehemaliger Vorsitzender der Mitte-Rechtspartei PSD auf, die regelmäßig in das Restaurant kommen. Darunter auch Pedro Passos Coelho, der in den Krisenjahren zwischen 2011 und 2015 Premierminister war und die harten Sparauflagen von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds umsetzte.
Die einen bauen Mist, die anderen müssen den Stall aufräumen. Wenn die Finanzen schlecht stehen, bringt immer die PSD die Bücher in Ordnung. Aber darunter leidet dann zuerst das Volk und später die Partei.
So sei das auch vor 4 Jahren gewesen, sagt der PSD-Sympathisant Cardoso und rührt in seinem Bohneneintopf. Die konservative Koalition zwischen PSD und einer kleineren Rechtspartei verlor damals 25 ihrer 132 Abgeordneten und damit auch die absolute Mehrheit im Parlament. Passos Coelho trat schließlich 2018 als Parteichef zurück. Doch die Krise im konservativen Lager hat sich in Portugal seitdem weiter verschärft. Ein schlanker junger Mann in dunklem Anzug und Krawatte tritt durch die Eingangstür. João Esteves Lemos ist im Gumilão ein gern gesehener Gast. Vor über 10 Jahren galt er als ein Shootingstar der jungen Konservativen und schaffte es bis in den Vorstand der Lissabonner Regionalkommission. Doch eine andere Karriere war ihm wichtiger, Als Kolumnist der Wochenzeitungen Espresso und Zoll hat der Jurist in den vergangenen Jahren die Partei mit gleichzeitig wohlwollendem und kritischem Auge beobachtet. An einer Wand des Restaurants hängen Fotos bekannter konservativer Politiker, darunter auch das Bild eines Mannes, der die PSD ganz entscheidend mitgeprägt hat. Aníbal Cavaco Silva war zunächst 10 Jahre Premierminister und zur Zeit der schweren Krise in den Jahren 2011 bis 2014 Staatspräsident. Cavaco sei eigentlich ein Populist der 80er und 90er Jahre gewesen, sagt Lemos, immer auf Tuchfühlung mit dem Volk und mit einer starken sozialen Ausrichtung der Partei. Doch als die Wirtschaftskrise Portugal fest im Griff hatte, gibt Lemos zu, habe auch Cavaco den Draht zur Bevölkerung verloren. Lemos sucht die Fotowand ab, aber die Bilder gleich mehrerer wichtiger PSD-Politiker hängen nicht mehr dort. Kein Wunder. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode haben unzufriedene Führungsmitglieder die PSD verlassen und ihre eigenen konservativen Parteien gegründet.
Diese neuen Rechtsparteien könnten eine positive Wirkung auf das konservative Lager haben, wenn sie bei der großen Zahl der Nichtwähler punkten würden. Aber das ist nicht der Fall. Die neuen Parteien holen sich auch keine Stimmen bei den Sozialisten oder den anderen Linksparteien. Nein, nur die PSD leidet darunter, dass unzufriedene Sympathisanten jetzt der Partei den Rücken zuwenden und eine der neuen Rechtsparteien wählen. Das führt zu einer Zersplitterung, und zwar ohne, dass die Nichtwähler sich im aktuellen Parteienspektrum endlich vertreten fühlen würden.
Der konservative Kolumnist hat für den schlechten Zustand seines politischen Lagers einen Schuldigen gefunden. Der neue Parteichef Rui Rio. Als ehemaliger Bürgermeister von Porto könne Rio wegen seiner Wirtschaftskompetenz im industriestarken Norden Portugals, wo die PSD traditionell gut abschneidet, zwar punkten, aber das reiche nicht, um der Partei auf nationaler Ebene einen neuen Kurs zu geben, sagt Lemos.
Der PSD-Vorsitzende Rui Rio hat nicht mit der eigenen Partei gesprochen. Er hat keine Rechenschaft über seine Politik abgelegt. Er glaubte immer richtig zu liegen und er hat versucht, die Partei von Porto auszuführen. Hier ins Restaurant Comilão ist er ganz bestimmt nicht gekommen, weil er ja mit niemandem reden wollte. Außerdem hat er außer ein paar guten wirtschaftspolitischen Ansätzen keine neuen Ideen präsentiert. Wie steht die Partei zur Immigration, zum Gesundheitswesen, zur Sozialversicherung? Wir wissen es nicht. Und deshalb schafft es die Partei auch nicht, einen Draht zu den jungen Menschen herzustellen.
Lemos macht sich keine Hoffnungen mehr. Er rechnet bei den Parlamentswahlen mit einer deutlichen Niederlage. Für die Zeit danach wünscht er sich eine Art portugiesischen Donald Trump.
Há claramente espaço em Portugal.
Es gibt in Portugal auf jeden Fall Platz für eine populistische Antwort, eine patriotische, liberal-konservative Vision. Wenn wir uns ansehen, wie niedrig die Wahlbeteiligung ist und wie hoch die Anzahl der abgegebenen ungültigen Stimmen, dann bedeutet das ein Potenzial für die Rechtspartei. Gleichzeitig erwarte ich, dass wir in unserem rigiden parteipolitischen System keine Antwort auf die drängenden Fragen der Zukunft finden werden. Und dann dürfen wir nicht vergessen, was der Erfolg des jetzigen Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa zeigt. Die Portugiesen sind bereit für den Populismus.
João Esteves Lemos ist für seine kühnen Thesen bekannt. Nicht alle haben sich im Verlauf der vergangenen Jahre bewahrheitet. Aber es macht den Eindruck, dass Lemos in seiner konservativen PSD wieder mehr Verantwortung übernehmen könnte, wenn die Partei einen eigenen kleinen Donald Trump findet. Bis dahin scheint noch Zeit zu sein und João Esteves Lemos bleibt im Restaurant Comilão sitzen und bestellt sich später vielleicht einen Bohneneintopf.
Aus Lissabon war das Thilo Wagner und im vierten Teil seiner Reportagereihe geht es um die Branche, die Portugal aus der Wirtschaftskrise geholfen hat, der Tourismus. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.